Willkommen zu Recenter News am 14. März 2022. Mein Name ist Alexander Benesch. Wir sind auf Sendung für rund 90 bis 120 Minuten. Elon Musk sah sich jetzt genötigt, auf Twitter die Ukraine-Situation zu kommentieren, obwohl er dafür ja vollkommen unqualifiziert ist. Er ist ja ein sehr vielbeschäftigter Unternehmer, hat also auch nicht die Zeit, um sich auch nur annähernd in so eine Situation reinzuarbeiten, sondern er kann halt oberflächlich im Netz rumgucken und sich dann eine Meinung bilden, wie so viele andere auch. Also ja, Elon Musk hat dann so eine Grafik veröffentlicht auf Twitter, die halt suggerieren soll, dass jetzt halt einfach irgendwelche Spießbürger sich jetzt dann solidarisieren mit den Ukrainern und Fähnchen schwingen und so, und das sei ja irgendwie lächerlich und dämlich. Also da steht dann da, I support the current thing. Ja, sich mit der Ukraine zu solidarisieren, das sei jetzt einfach halt so der nächstbeste Trend und deswegen machen Leute da mit. Ha. Okay, also wenn das Thema nicht interessant genug ist für Elon Musk, wie wäre es dann mit einem anderen Thema? Also Tesla braucht ja für diese Batterien, ja, die sie da verbauen in den Autos, die brauchen ja jede Menge Lithium. Und das kriegen sie jetzt aus China, genauer gesagt von der Ganfeng Lithium Company. Ist doch ein schönes Thema, oder? Für die Online-Sphäre, woher er da sein Lithium kauft und wie dieses Zeug da eben abgebaut wird, unter welchen Umständen und wie das dann die Arbeiter verseucht und so weiter und so fort. Aber das ist ja noch nicht alles, ja? Also nicht nur sein Kommunisten-Lithium, das er da verbaut in diese Fahrzeuge, sondern Elon Musk möchte ja alternative Quellen auftun für Lithium, unter anderem in den USA. Es war die Rede von Nevada. Ja, und dann könnte er sich halt dann die Kritik sparen, dass er halt Lithium kauft von den chinesischen Kommunisten. Aber da gibt es halt eben dann ein Problem, denn sobald China sich beteiligt an dem globalen Konflikt und China in irgendeiner Form hier den Russen zu Hilfe kommt, dann gibt es eben massive Probleme und Amerika braucht dann eben Kontrolle über die eigenen Vorräte von Lithium. Das heißt, da kann jetzt nicht einfach dann so eine Autofirma kommen und sagen, wir kaufen das jetzt halt alles aus Amerika da irgendwie weg und bauen das in diese Luxusautos rein, sondern das sagt dann die amerikanische Regierung, nö, wir brauchen das für unsere Rüstungsproduktion und das hat halt nun mal Vorrang. Was dann, Elon Musk? Ja, mal abgesehen davon, dass die Firmen von Musk sowieso keine normalen Firmen zu sein scheinen. Und wer weiß, ob dann Elon Musks Firmen halt dann umsatteln auf Militärrüstungsproduktion und so. Und wenn halt eben dann China in den Konflikt mit eingreift, also wenn dann man zum Beispiel die Nordkoreaner benutzt, um halt so ein Megadrama zu veranstalten mit irgendeinem Raketenangriff auf die US-Basis in Guam und so, und dann gibt es einen zweiten Kriegsschauplatz und dann ist der Fokus Amerikas halt eben dann auf Asien und das nimmt halt so ein bisschen den Druck runter von den Russen in Osteuropa. Wenn dann so ein zweiter Kriegsschauplatz aufgemacht wird und es fühlt sich halt alles so ein bisschen an wie ein Weltkrieg-Light, dann gibt es eine neue Wehrpflicht in Amerika und dann kannst du das Thema halt nicht mehr abtun, so wie jetzt noch. Haha, das ist ja alles weit weg und das hat uns ja nicht zu interessieren und das versuchen doch bloß irgendwie die Democrats für sich zu benutzen, um halt irgendwie an der Wahlurne halt so ein paar Punkte zu kassieren und so weiter und so fort. Ja, dann wirst du einen Haufen Tesla-Fanboys haben, die dann zur Musterung müssen und dann in irgendeinem Konflikt verheizt werden. Oder irgendwelche neurechten Right-Winger in Amerika und so, die werden halt eben dann auch gecastet und gedraftet und in irgendeinen Krieg verheizt. Ja, aber Hauptsache man hat sich ja geäußert auf Twitter und man sagt jetzt halt dem amerikanischen Publikum so, ach, interessiert euch nicht für den Konflikt, das wird sich schon irgendwie einrenken und dann können wir das Ganze getrost vergessen und dann geht alles mit Business weiter und alles wird irgendwie gut. Aber es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen, wie das Ganze jetzt halt eben dann weiterlaufen kann. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal etwas erwähnen zum Thema Wissenschaftlichkeit. Also wenn dann irgendwelche Physiker und Ingenieure und so weiter hier arbeiten für Elon Musk, ob jetzt an Raketen oder an irgendwelchen Untergrund-Tunnelbohrungssystemen oder an diesen Autos. Ja, du hast einfach in Physik, in Engineering und solchen Wissenschaften, da hast du wirklich die pure Wissenschaft. Da gibt es halt eben standardisierte Ausbildungen, es gibt Standardwerke, die halt derjenige dann verinnerlicht haben muss und dann kann derjenige Physiker, Ingenieur, kann alle möglichen Sachen dann erfinden und bauen und neue Lösungen finden und du siehst halt eben das, was die dann herstellen, das funktioniert tatsächlich oder funktioniert besser als das, was vorher da war. Also du kommst da in solchen Sachen nicht an der Wissenschaftlichkeit vorbei. Das ist auch relativ, unverfälschte Wissenschaft. Die einzige Verfälschung kommt eigentlich nur in so Naturwissenschaften. Die einzige Verfälschung kommt nur dadurch, wenn halt bestimmte Forschung so militärrelevant ist, dass sie der Geheimhaltung unterliegt. Also das heißt, man darf jetzt auch nicht einfach alles Mögliche bauen. Ich meine, es gibt ja viele deutsche Techniker und Ingenieure, die wären in der Lage, Zentrifugen zu bauen zur Urananreicherung, die könnten eine Atombombe bauen. Deutsche Ingenieure könnten miniaturisierte Atomsprengköpfe bauen und sie auf Raketen draufsetzen und die fliegen dann halt hin und irgendwo und treffen dann das Ziel mit einer hohen Genauigkeit. Ja, das heißt, bestimmte Sachen darfst du halt einfach nicht. Ansonsten ist es halt einfach Wissenschaftlichkeit. So, wenn wir jetzt aber über Politikwissenschaft sprechen und Geschichtsforschung, dann ist das einfach leider nicht vergleichbar mit jetzt Physik oder Engineering. Da ist die Verfälschung halt einfach sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr groß. Ja, das heißt, man kommt jetzt bei der Politikwissenschaft und der Geschichtsforschung auch nicht um Wissenschaftler, also gewöhnliche Wissenschaftler herum. Das heißt, du musst ja schließlich, wenn du die Welt kapieren willst, sondern dich irgendwie äußern willst zu irgendwelchen wichtigen Themen, ja, du musst ja eigentlich dann Fachliteratur durchwälzen von qualifizierten wissenschaftlichen Autoren. Also daran führt kein Weg dran vorbei. Ich mache das ja auch seit Jahr und Tag. Bin jetzt so irgendwie knapp unter 700 Sachbücher, 700 Fachbücher und so. Dazu kommen auch noch die ganzen Studien, die ich gelesen habe und ausgewertet habe, was in meine Arbeit mit eingeflossen ist und so. Und ich glaube, so ab 500 Sachwerke brauchst du dann schon für einen Professorentitel in etwa, für halt geringere akademische Grade. Da reichen dir dann auch 300 oder 150 Sachbücher. So. Du kommst da jetzt nicht dran vorbei und viele, die sich dann online äußern über wichtige Themen, die haben jetzt nicht mal das gemacht. Das heißt, die haben jetzt nicht mal 150 relevante Sachbücher, wissenschaftliche Sachbücher gelesen. Die haben nicht 300 gelesen, die haben nicht 600 gelesen, die haben nicht mehr gelesen. Sondern die stussen halt irgendwas rum, was sie oberflächlich aufgeschnappt haben oder retweeten dann halt Elon Musk, haha, die Leute regen sich auf über diesen Krieg in Ukraine und so weiter und so fort. Aber selbst wenn du jetzt halt dich reinarbeitest in wissenschaftliche Literatur. Über Russland in der Phase, in jener Phase, über das Militär, über die Beziehungen von Russland zu anderen Großmächten und Supermächten. Selbst wenn du dich da jetzt wirklich einliest, systematisch, mit wissenschaftlicher Literatur, selbst dann ist das nicht gut genug, weil einfach die westlichen Akademiker stehen einfach unter einer erheblichen Kontrolle. Das heißt, je mehr du da aufsteigen möchtest in der akademischen Welt, umso mehr bist du abhängig von diesen Universitäten, von den Lehrstühlen, von den bezahlten Stellen, von den elitären Thinktanks, von der Europäischen Union, vom deutschen Außenministerium und diesen ganzen Stiftungen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast da einfach eine weichgespülte, völlig manipulative Haltung zum westlichen Empire. Das heißt, diese führenden Akademiker und so weiter sind viel zu soft gegenüber dem Empire, dem sie ja angehören, von dem sie abhängig sind. Und man ist noch nicht mal richtig offen und ehrlich über fremde Imperien, weil ja einfach dann das westliche Empire, also gerade die Anglos, weil die ja auch Beziehungen gepflegt haben zu den Russen und den Chinesen und man will ja da nicht zu viel Negatives reden und sich Optionen offen halten. Also kriegst du eigentlich über gar keine der Supermächte richtig reinen Wein eingeschenkt. So ist das leider. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir irgendein Fachbuch vornehme, irgendein Sachbuch von irgendeinem wissenschaftlichen Autor, jedes Mal muss ich erst einmal abklären, von wer ist der Autor, von wem ist der abhängig, was sind seine Begrenzungen, Redet der über die geheimdienstliche Ebene? Ist der dafür überhaupt qualifiziert? Weil meistens wird das ja einfach komplett weggelassen. Und wenn, selbst wenn du jetzt merkst, okay, der Autor hat halt, ist jetzt ein Wissenschaftler von irgendeinem königlich-britischen Institut für Sicherheitsforschung oder sowas, so wie das ist neue Buch hier, The Secret Royals. Und die Autoren sollen jetzt praktisch über adelige Geheimdienste schreiben, aber sie sind Teil von adligen Forschungsgemeinschaften. Also da kann man sich vorstellen, wie objektiv das dann sein wird. Nichtsdestotrotz musst du das Ding lesen und du musst halt einordnen, wo sind die künstlichen Begrenzungen oder wo stellen sie sich dumm. Ja, bei jedem einzelnen Sachbuch musst du dir dazu überlegen, okay, wie ist die geheimdienstliche Ebene, wenn sie nicht angesprochen ist? Was für Operationen sind da wahrscheinlich gelaufen? Was hat welche Wahrscheinlichkeit? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist unsere Vorgehensweise. Das ist recenter. Also das langt nicht, einfach 700 Sachbücher durchgearbeitet zu haben und die auch untereinander abzugleichen und sich mehr verschiedene Perspektiven einzuholen zu solchen Sachen und so weiter. Und es dauert Jahre. Und du musst ja dann auch eigene Sachen produzieren und vor allem du musst ja Dinge produzieren, die über das Material hinausgehen, mit dem du dich gebildet hast. Das heißt, du musst das ja noch selber verarbeiten und sagen, okay, ich entdecke hier so in der gängigen Literatur Lücken oder ich meine, das hier wurde völlig vernachlässigt oder ich entdecke hier Verbindungen, die lohnenswert sind, näher zu erforschen und so weiter und so fort. Das dauert zig Jahre. Aber stattdessen so einen Tweet abzusetzen wie Elon Musk, das dauert 60 Sekunden. Ja, und es dauert vielleicht ein paar Minuten, sich dann nebenher als geschäftiger Unternehmer, ja, also nebenher so ein paar Minuten dann online zu informieren und sich dann sofort eine Meinung zu bilden. Also, manche Politiker und Medienfiguren hielten weiter eisern zu Putin, obwohl es sich bei ihm wohl nur um eine künstlich aufgebaute Figur handelt, unter Kontrolle einer geheimen Kommandostruktur, die aus dem KGB erwachsen war. Du sollst also gar nicht wissen, wer wirklich wem Befehle geben kann in Russland. Egal wie viel kaputt gebombt wurde und wie viele Zivilisten starben und flüchteten, es wurden stur die Talking Points heruntergespult, die NATO sei schuld an einem Kriegsausbruch, es solle keine Sanktionen geben gegen Russland und es müssen Russlands Forderungen erfüllt werden. Diese Form des Aktivismus würde die große linke Weltverschwörung eindämmen, so wurde dem Publikum eingehämmert. Nun zieht sich der Krieg aber immer weiter in die Länge, die russischen Munitionsdepots sind leer und Russland braucht dringend Hilfe von den Chinesen. Wenn die Chinesen inoffiziell oder offiziell stärker eingreifen, ist es bei vielen Menschen dann doch endgültig vorbei mit der Putin-Treue. Die Wirtschaft Russlands war vor dem Krieg bekanntermaßen schon relativ klein und schwach. Entscheidend wird also sein, was China tut. Und so ein paar Ratten verlassen jetzt das sinkende Schiff. Also zum Beispiel hier der einflussreiche amerikanische Influencer Alex Jones, der ja eigentlich in der Lage hätte sein sollen, objektiv und neutral zu bleiben über die Jahre, ließ sich dazu verleiten, jahrelang unter seinem Millionenpublikum Putin-Propaganda zu verbreiten, in der Erwartung, dass es nicht zu einem echten Krieg kommen werde. Ab 2008 bekam Jones' Plattform Infowars scharfe Konkurrenz von den Online- und TV-Angeboten von Russia Today, die mit großen Redaktionen arbeiteten und für Geld nicht darauf angewiesen waren, Werbung zu schalten oder Spenden zu erhalten von den Zuschauern. Mit russischem Geld wurde die Illusion geschaffen, es gäbe eine moralische, christlich-konservative Supermacht im Osten. Das amerikanische Publikum wurde süchtig nach diesen Fantasien und Jones verkaufte diese Droge als Dealer und wurde reich dadurch. Sein Publikum vergrößerte sich ab Beginn der Obama-Administration 2008 und ab Beginn der russischen Propaganda-Offensive von wenigen 100.000 Menschen auf rund 3 Millionen. Es gibt auch schon Ermittlungen, ob russische Geheimdienste damit etwas zu tun haben. Also ob Jones vielleicht seine Seele verkauft hat, um reich und berühmt zu werden. Jones fühlt sich aktuell wie viele andere Influencer weltweit aus dem rechtskonservativen Spektrum und in der Tradition klassischer Verschwörungsmedien anscheinend hintergangen. Mit diesem Krieg hatte er nicht gerechnet, vor allem da es für Putin keinen auch nur annähernd respektablen Weg gibt, ihn zu gewinnen. Jones tut also das, was er immer tut, er lädt seine Verantwortung ab auf jemand anderes. Jones riecht, dass Putin als Person zu schwach und isoliert ist, ein sinkendes Schiff. Putin sei womöglich umgeben von Verrätern und Doppelagenten, soll heißen, die linke Deep State, Weltverschwörung, satanische internationale Banker stecke mal wieder dahinter. Dieses Gespenst lässt sich immer dann aus dem Hut zaubern, wenn die Realität mal wieder nicht zur eigenen Propaganda passt. Schon Corona-Aktivisten behaupteten, es gäbe einen linken Deep State in Russland, der für die Corona-Maßnahmen gesorgt hätte. Auf diese Weise kann man so ziemlich alles entschuldigen, was Russland verbrochen hat und verbricht. Selbst die brutale Vorgehensweise gegen Dissidenten wurde ja interpretiert als legitimer Kampf gegen die internationale Weltverschwörung, die in Russland eine Farbenrevolution beabsichtige. Putin habe sich, so Jones, wohl in den Krieg hineinziehen lassen, weil die Weltverschwörungsagenten um ihn herum ihn getäuscht hätten und brauche nun leider chinesische Hilfe. In Wirklichkeit sind solche Kriege eine wohlüberlegte imperiale Kalkulation und haben konkrete Ziele, wie etwa die Einverleibung dringend benötigter neuer Bürger in der Ukraine und dringend benötigter Industrie. Imperien planen Jahrzehnte in die Zukunft voraus, was auch mit einschließen würde, dass China und Russland eben auch seit Jahren miteinander koordinieren. Der Personenkult um Putin erweckte den Eindruck, er sei ein Alleinherrscher, aber diese Annahme ist amateurhaft. Die wahren KGB-Kommandostrukturen Russlands sind geheim. In Deutschland ist es viel schwieriger geworden, die russischen oder prorussischen Propagandatruppen einzusetzen und feuern zu lassen. Diverse Medienangebote sind verboten worden und selbst Telegram könnte EU-weit geblockt werden im Extremfall. Bestimmte Politiker gaben sich kleinlaut, da der Krieg zu brutal ist und sie den Krieg zuvor noch als ausgeschlossen bezeichnet hatten. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als momentan zu winseln, man solle doch mit Russland verhandeln und möglichst keine Sanktionen erlassen. Russland mobilisiert also die Resterampe der Propagandatruppen. Verstrahlte Neonazis, sektenhafte Anhänger des Eurasiers Alexander Dugin, 0815 Verschwörungsaktivisten und altgediente Kommunisten. Als Munition haben sie abgedroschene Talking Points über die ganz große Weltverschwörung in der Ukraine, die Einkreisung Russlands durch die NATO, vermeintliche Biowaffen in der Ukraine sowie die Haltung, die Ukraine habe keine eigene Identität, sondern sei Moskaus Hinterhof. Genauso wie Russland seine Soldaten verheizt, so verheizt man die Propagandatruppen. So benutzte man ein Vereinsnetzwerk in Deutschland mit Verbindungen zum russischen Außenministerium. Spuren des Netzwerks führten über den sogenannten Koordinationsrat russischer Landsleute in Deutschland ins russische Haus der Wissenschaften und Kultur an der Friedrichstraße in Berlin, das seit Jahrzehnten verdächtigt wird, russischen Nachrichtendiensten als Tarnung zu dienen. Seit Beginn der russischen Invasion beseitigen wohl so manche Influencer Daten, die ihre Kontakte der letzten Jahre betreffen. Ob die amerikanische NSA und andere Spionagebehörden die Daten längst haben, ist die interessante Frage. Eine weitere interessante Frage ist die folgende: Seit wann beliefert China heimlich die Russen und Nordkoreaner mit kriegsrelevanten Gütern? Inzwischen fragt sogar der amerikanische nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, seit wann die Chinesen eingeweiht waren in Russlands Pläne zur Invasion der Ukraine. Zusätzlich wird gedroht, dass China nicht die Sanktionen gegen Russland unterlaufen dürfe. Sullivan bot gleichzeitig den Chinesen ein Narrativ, um sich aus der Sache herauszuwinden. Sie seien womöglich auch von Putin getäuscht worden über den Umfang der geplanten Militäraktion. Also genau das, genau die Ausrede, die jetzt Alex Jones verwendet. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir sind getäuscht worden. Hinter den Kulissen geht es aber wohl kaum nur darum, dass Peking eventuell Wochen oder wenige Monate vor dem 24. Februar in Kenntnis gesetzt worden war, sondern es geht um Jahre und möglicherweise Jahrzehnte. Denn in solchen zeitlichen Größenordnungen denken Großmächte und Supermächte. Russland würde kaum eine groß angelegte Invasion durchführen, ohne entsprechende Pläne vorbereitet zu haben, den Fallout zu managen. Falls es eine solche wahrscheinliche Koordination zwischen China und Russland gegeben hat, wurde mit Sicherheit ausgearbeitet, wie man westliche Sanktionen abfedern und Russlands Lücken in der Industrieproduktion ausgleichen kann. Die NATO verfügt über relativ akkurate Schätzungen darüber, wie es aussieht in Russlands Munitionsdepots und Fabriken für allerhand Bauteile und fertige Produkte. So wurde die Hoffnung gehegt, dass Putins Truppen bald leergeschossen sind und China sich nicht trauen würde, in aller Öffentlichkeit Nachschub zu liefern. So besteht aber die Möglichkeit, Bauteile und sogar fertige Produkte herzustellen, deren Herkunft verschleiert wird. So ähnlich wie sich ein Kalaschnikow-Gewehr mit einem falschen Herkunftsstempel versehen lässt, so ähnlich kann man vielfältige Bauteile erzeugen, die direkte Kopien sind von denjenigen aus russischer oder ehemals vor dem Exportstopp ukrainischer Produktion. Der amerikanische nationale Sicherheitsberater Sullivan drohte China öffentlich, falls Russland geholfen werde, die westlichen Sanktionen zu unterlaufen. Falls Russland und China seit Jahrzehnten miteinander heimlich koordinieren, könnte künftig eine sichtbare, engere Koordination als erzwungene Notwendigkeit getarnt werden. Damit könnten China und Russland immer noch den Schein wahren, sie seien Konkurrenten. Und das Bündnis sei dann jetzt wackelig miteinander. Und vielleicht nur von kurzer Dauer. Letzte Woche sagte CIA-Direktor William Burns bei einer Anhörung im Senat aus, dass Xi Jinping durch Putins Invasion verunsichert gewesen sei. Also auch die CIA benutzt diese Ausrede. Oh, Überraschung, Überraschung hier. Wie glaubhaft ist das angesichts von Chinas eigenen langjährigen Vorbereitungen mit der Belt Road-Initiative, um das Empire stark auszudehnen? Russlands Wirtschaft war bereits vor dem Krieg relativ klein und insignifikant. China ist dagegen ein ganz anderes Kaliber und deswegen wird China auch für die Zukunft entscheiden. Die Vereinigten Staaten werden nun versuchen, China bei einem hochrangigen Treffen in Rom davon zu überzeugen, keine Waffen an Russland zu liefern. Die Financial Times, die New York Times und die Washington Post berichteten am Sonntag über die russische Anfrage nach Waffen von China. Inmitten von Behauptungen von US-Beamten, dass dem russischen Militär bestimmte Vorräte an Waffen ausgehen. China könnte Russland auch erlauben, seine Wirtschaft weiter in CIPS zu integrieren, ein chinesisches internationales Zahlungssystem, das als Alternative zum SWIFT-System dienen würde, das von den meisten westlichen Ländern verwendet wird und dessen Verwendung mehreren russischen Banken verboten wurde. Die tatsächlichen Militärausgaben Chinas pro Jahr sind natürlich in Wirklichkeit weit über denen einer Nation in Friedenszeiten hinaus eskaliert. Die Autoren Stephen Leeb und Gregory Dorsey schreiben in ihrem Buch »Die gelbe Gefahr, wie Chinas Gier nach Rohstoffen unseren Lebensstil gefährdet« folgendes. Zwar verkündet Peking ein jährliches Militärbudget, das offiziell etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts entspricht, aber unter China-Experten, darunter auch das amerikanische Verteidigungsministerium, ist allgemein bekannt, dass die Verteidigungsausgaben des Landes viel höher sind und etwa dem Dreifachen der offiziellen Zahlen entsprechen. Das ist ein höherer Anteil als in den USA. Aber selbst das ist nicht die ganze Geschichte. Die Regierung kann nach Belieben und innerhalb kürzester Zeit Ressourcen vom zivilen in den militärischen Bereich verlagern. Zudem handelt es sich bei den Zahlen, die Chinas Militärausgaben beschreiben, um nominale Angaben. Passt man die Ausgaben des Landes der Kaufkraftentwicklung an, so erhöhen sich die Militärausgaben um 80% oder mehr. Und ohne die seltenen Erden gibt es keine Präzisionsmunition, keine Laserzielgeräte, Luftfahrtsysteme, Radarsysteme, Nachtsichtgeräte, Satelliten und Kommunikationssysteme und auch keine Tesla-Autos. Die Förderung von diesen Mineralien ist allerdings unwirtschaftlich und sehr giftig. Die Minen im Westen wurden wegen der Konkurrenz aus Fernost geschlossen und es brauchte Jahre, um sie wieder zu aktivieren. China ist derzeit das einzige Land, das bedeutsame Mengen dieser Mineralien fördert und verteidigt einen Weltmarktanteil von atemberaubenden 97% in der jüngeren Vergangenheit. Zusätzlich hortete China alle möglichen anderen Rohstoffe, die für Rüstungsproduktion unabdingbar sind. Das heißt, China ist dann auch so eine Art Fabrik dann, gegebenenfalls für die Russen und auch für die Nordkoreaner für einen größeren Krieg. Nordkorea gelang es ja, von einem rückwärtigen stalinistischen Moloch aufzusteigen zu einer Atommacht inklusive Interkontinentalraketen und sogar Hyperschallvehikeln, ohne China undenkbar. Als Nordkorea erfolgreich einen Satelliten ins All geschossen hatte, fielen Bruchstücke der Trägerrakete ins südchinesische Meer. Die Südkoreaner schnappten sich den Müll, analysierten ihn und stellten fest, dass die Bauteile aus China stammten bzw. dass es westliche High-End-Bauteile und europäische Softwareprodukte waren, die von chinesischen Distributionsfirmen nach Nordkorea gebracht wurden. Europäische Technologie landete auch in chinesischen High-End-Fräsmaschinen und schließlich in Nordkorea. Damit kann man auch Zentrifugen herstellen für die Anreicherung von Uran. Nordkorea benutzt allerhand Tarnfirmen in China, um Sanktionen zu umgehen. Also, Nordkorea verfügt über Raketen, die die US-Basis Guam unter anderem erreichen kann, die zwischen Japan und Australien liegt. Nordkorea hat angesichts der neuesten Raketentests verlautbart, es sei offen für Diplomatie. Das ungewöhnlich schnelle Tempo der Tests deutet auf die Absicht Nordkoreas hin, die beiden Regierungen wegen lang ins Stocken geratener Atomverhandlungen unter Druck zu setzen. da Nordkorea nicht überlebensfähig war ohne massive chinesische Hilfe und angesichts der Ausweitung des nordkoreanischen Atomprogramms, muss man erwägen, dass China dort längst die Fäden zieht. Geschieht etwas Schockierendes wie ein Raketenangriff auf Guam und oder eine Invasion von Südkorea durch den Norden, kann China behaupten, daran nicht schuld zu sein. Sobald die Amerikaner und Japaner stärker in den Konflikt eingreifen, kann China verkünden, dass dadurch die eigenen Interessen gefährdet seien. Der Personenkult um die Diktatorenfamilie in Nordkorea lässt sich genauso strategisch missbrauchen wie der Personenkult um Wladimir Putin. Also ein bedeutender Angriff wird den verrückten Ambitionen des Diktators angelastet. Der Diktator lässt sich verheizen und beseitigen, worauf dann die eigentlichen echten Kommandostrukturen neue Marionetten präsentieren und einen diplomatischen Neuanfang in Aussicht stellen. Verheizt China Kim Jong-un und macht einen dramatischen Kriegsschauplatz auf, würden die Amerikaner wohl den Fokus auf die Ukraine und Osteuropa verlieren, was Russland entlastet. Über Chinas Belt Road Initiative können bis nach Europa Bauteile und fertige Waffen geliefert werden. Da gibt es ein interessantes Buch, das ist eigentlich eine Studie von amerikanischen Militärexperten, das heißt The Russian Way of War. Also es ist sehr, sehr detailreich und technisch und dröge, also man kennt im Prinzip die russischen Streitkräfte in- und auswendig. Man weiß auch exakt, wie die agieren, wie die trainieren und so und wie die sich im Ernstfall dann verhalten würden. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass Amerika halt dann letztendlich die Militärpläne ausarbeitet für die Ukrainer. Also dass dann immer genau den ukrainischen Generälen gesagt wird, so, so und so müsst ihr das machen. Ich meine, ganz blöd sind die ukrainischen Generäle natürlich auch nicht, aber es braucht halt eben dann erhebliche Ressourcen, um da eine richtig gute Kriegsplanung zu machen. Dadurch entsteht selbstverständlich eine gewisse Abhängigkeit auf Seiten der Ukraine. Und die Ukraine wurde ja schon mehrfach verraten und verkauft vom Westen an den Osten. Also Russland setzt halt sehr viel auf Artillerie. Also man steht halt möglichst weit weg von der Front und ballert und ballert und ballert. Das ist vereinfacht dargestellt das Rückgrat hier der russischen Kriegsführung. Raketen werden natürlich auch benutzt, wobei man da ja leere Depots inzwischen hat, deswegen braucht man ja chinesischen Nachschub. Also sehr, sehr, sehr schlechte Performance bisher von den Russen, also jetzt wie die sich bewegt haben, das wurde ja alles jetzt schon durchgekaut in der Öffentlichkeit, die Logistikprobleme und so. Aber das ist jetzt nicht nur das Nachschubproblem, sondern halt auch wie diese Streitkräfte sich bewegen, wie sie agieren. Die Offiziere sind ziemlich schwach, das liegt halt eben auch daran, dass halt kaum jemand in Russland zum Militär möchte und selbst einige, die sich dann ausbilden lassen hier zum Offizier, die gehen dann einfach raus und legen dann irgendwelche gefälschten ärztlichen Atteste vor, sie seien nicht mehr diensttauglich und machen dann irgendwas anderes. Also wenn dann über 10, 20, 30 Jahre, wenn halt einfach der Nachschub fehlt an kompetenten Offizieren, dann sieht man eben dann die Effekte jetzt in der Ukraine, die unglaublich schlechte Performance. Dann gibt es hier auch die sogenannte US Army's Asymmetric Warfare Group, geschaffen 2006 schon. Und da wollte man eben rausfinden mit dieser Organisation, was wissen andere, also zum Beispiel die Russen, über uns? Ja, kennen die unsere Schwachpunkte und wie können wir das dann irgendwie ausgleichen? 2017 veröffentlichte man dann eine Studie, 61 Seiten lang, mit dem Titel Russian New Generation Warfare Handbook. Der Kreml hatte halt dann viel von der Logistik ausgelagert an eine Pseudo-Privatfirma. Also sie ist so ein Mischvehikel, staatlich und privat gleichzeitig. Oberon Service, also die vermasseln gerade die Logistik da in dem Krieg. So, also die Hoffnung war bei vielen, der Krieg würde nie stattfinden. Dann war die Hoffnung, ja, der Krieg ist hoffentlich in ein paar Tagen vorbei. Und dann kann man wieder ein propagandistisches Maul aufreißen und so. Und jetzt zieht sich das in die Länge. Und jetzt müssen sich ja fast noch die Chinesen einschalten. Also es wird für die Putin-Propagandisten immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und jetzt haben wir dann eben im deutschen Raum großes Drama gesehen. Also vielen ist das eben nicht mehr geheuer. Viele fühlen sich halt eben dann verraten und verkauft von Putin. Haben so lange Propaganda gemacht und jetzt kommt dieser hässliche Krieg und man fürchtet halt in der AfD um Wahlergebnisse, ja, wenn man sich halt mit diesem Krieg assoziiert. Verliert man dann Wähler, ja, sinkt man dann auf 7% bundesweit oder auf 5% bundesweit, fliegt man aus dem Bundestag irgendwann. Und wie sieht's aus mit dem Verfassungsschutz und wie sieht's aus mit dem drohenden Parteiverbot? Weil es geht ja jetzt nicht nur hier um Rechtsextremismus, der da gesucht und beanstandet wird, sondern es geht halt eben dann auch um Russland-Verbindungen. Ich meine, natürlich, die gewöhnlichen Parteien hatten auch jede Menge Russland-Verbindungen. Das habe ich auch immer wieder betont. Die SPD und CDUler, die haben auch immer gesprochen von Eurasien und mehr Geschäfte mit den Russen und so weiter und so fort. Also da ist jetzt die AfD so nicht ausgenommen. Das heißt, im Moment oder bisher in den letzten Jahren konnte man diese Karte noch nicht so krass spielen, von wegen, die AfD ist den Russen so nahe. Hey, wie viel hat Merkel verantwortet für die Transformation Russlands? Ja, wie viel wurde da verantwortet unter Gerhard Schröder? Dazu gleich noch mehr. Also man konnte diese Karte noch nicht so richtig spielen. Man kann diese Karte erst dann richtig spielen, wenn man halt irgendwas nachweisen kann, dass jetzt irgendwelche AfDler vielleicht hier komische Meetings hatten mit den Russen und vielleicht Geld kassiert hatten von den Russen oder andere Vorteile bekamen von den Russen oder irgendwas Krasses abgesprochen haben. Also da müssten sie dann schon die Behörden dann Beweise vorlegen, um dann eben zu sagen, die AfD hätte sich da irgendwie verschworen mit den Russen und das sei jetzt halt von gerichtlicher Seite anerkannt als aggressiv-kämpferische Haltung, was das Schlüsselkriterium ist für ein Parteienverbot. Also da ist halt eben jetzt alles Mögliche am Brennen, ja, und verschiedene Leute versuchen jetzt halt dann die Brände da zu löschen. Und weil eben hier weite Teile der AfD jetzt halt eben da so, weil halt viele Teile der AfD jetzt halt eben sich dann Teile der AfD sich getäuscht fühlen und jetzt einfach dann Abstand nehmen wollen von Russland und Putin. Deswegen regte sich dann jetzt Jürgen Elsässer auf. Elsässer vom Kompaktmagazin. Also er hat sich ja so verbogen in den letzten Jahren, hat jetzt eine Autobiografie draußen. Ich bin Deutscher und er sei ja so deutsch und handle ja nur im Interesse der Deutschen und so. Verfassungsschutz hat er am Hals hängen, weil er jetzt halt so lange versucht hat, irgendwie das rechte Publikum von sich zu begeistern. Und jetzt laufen ihm halt so die Leute davon, jetzt laufen ihm so die Funktionäre davon, von der AfD und so. Und schon fängt Elsässer an zu lästern. Ah, das ist eine Pseudo-Opposition, das ist ja keine echte Opposition. Die gehen ja mit den Kriegstreibern und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Vor weit über 10 Jahren, da hieß es halt von Elsässer, er hat jetzt so ein so 2008, 2009, also genau dann, also das war 2008, da kam ja dann so diese große neue russische Propaganda-Offensive mit Russia Today und dann plötzlich Infowars, Alex Jones in Amerika war plötzlich pro Russland und dann tauchten hier plötzlich Blogger auf und YouTuber auf und neue Plattformen auf und so. Und ich hatte ja so richtig angefangen 2004. Also mit Alex Jones Dokus und halt einer Webseite und so weiter und so fort. Und 2005 gab es dann mehr Aktivitäten und 2006 begann dann so meine regelmäßige eigene Sendung. Ja, vorher, ich war ja ein Student, das heißt, ich hatte ja alle Hände voll zu tun mit halt dem Studium und so und habe dann halt gesagt, ich habe jetzt halt so eine eigene Plattform und ich übersetze halt Content, ja. Aber ab 2008 kamen dann plötzlich diese ganzen komischen Leute und diese ganzen komischen Plattformen da auf im deutschen Raum und wollten dann alle hier so auf Publikumfang gehen und die waren alle pro Russland. Und ich habe dann von Anfang an schon gefragt, wie geht denn das, wenn diese Leute dann einfach Amerika ablehnen als so eine Art römische, neurömische Diktatur oder halt als Empire, das sich schmückt mit der Aufklärung. Also Bush-Administration, Krieg gegen den Terror, Folter, Patriot Act, also Zerstörung der Verfassung, Military Commissions Act und die Drohung, wenn Al-Qaida noch einen Anschlag macht mit einer Atomwaffe in Dallas oder so, dann ist die absolute Volldiktatur in Amerika erreicht. Also Leute kritisieren das, aber wie können die dann gleichzeitig Russland so verhätscheln? Wie können die Russland verherrlichen, wenn Russland halt eben auch ein Empire ist in der römischen Tradition und begreift sich in dieser römischen Tradition und nennt sich das dritte Rom? Und Putin war ähnlich wie George W. Bush, dieses künstliche Cowboy-Image und Krieg gegen islamischen Terror. Das heißt, Putin hatte seinen eigenen Bin Laden-Verschnitt, diesen Shamil Basajew und andere. Das waren auch Islamisten, die dann komische Verbindungen hatten zu Sicherheitsbehörden früher. Die hatten diese Islamisten in den Videos, hatten auch diese Tarnjacke an und eine Kalaschnikow dann irgendwo hinten angelehnt, genauso wie Bin Laden. Wie kann man sich an das an so ein anderes Empire klammern? Und zu der Zeit kam dann auch so die Kompakt auf, das Kompakt-Magazin auf, und ich dachte halt damals, ja, so, angesichts der Bush-Admin sind die Leute halt jetzt nicht mehr so ideologisch und lassen das, was sie früher gemacht haben, irgendwie hinter sich und so und wollen jetzt halt was Neues machen. Aber da habe ich ja dann relativ bald merken müssen, da geht's halt um russische Interessen beim Kompakt-Magazin. Und jetzt kann man im Shop des Kompakt-Magazins halt Jürgen Elsässers neues Buch vorbestellen mit dem Titel »Ich bin Deutscher«. Es müsste wohl eher lauten, ich bin Russe ohne russischen Pass. Denn seine Russlandtreue ist das einzige stabile, beständige, dauerhafte in seinem Leben. Alles andere zieht er sich an und aus wie Hemden. Da er anscheinend nie Kinder großgezogen und Wurzeln geschlagen hat, könnte er sich nächste Woche mit Handgepäck in einen Flieger setzen, one way zum Scheremetjewo-Flughafen. Ja, ich habe Kinder großgezogen. Und er ist sich seiner Sache immer so bombensicher. Also noch 1990 war er ganz fest davon überzeugt, dass die Linke antideutsch sein müsse. Selbst 2005 meinte er rückblickend, Zitat, auch im Nachhinein betrachtet war für mich die antideutsche Position bis 1995 völlig richtig. So heißt es hier auf Jungle World. Ja, also die Wende sei nämlich irgendwie eine große Gefahr gewesen, denn der ewige hässliche protofaschistische deutsche Stereotyp hätte ja wieder ganz große Weltverschwörungen vorgehabt. Die deutsche Regierung hätte auf dem Balkan mitgemischt und Kroatiens, Zitat, gewalttätige Sezession vorangetrieben, Zitat Ende. 1991 hatte es ein Unabhängigkeitsreferendum in Kroatien gegeben, nur ein Jahr nach den ersten Mehrparteienwahlen. Bei einer Wahlbeteiligung von über 83% stimmten insgesamt 93% der Wähler für die staatliche Unabhängigkeit Kroatiens und die Abtrennung von dem sozialistischen diktatorischen Konstrukt Jugoslawien. Soll heißen, Moskau verlor Kontrolle am Balkan und Elsässer hetzte über eine vermeintliche riesige Nazi-Verschwörung. An was erinnert uns das? Ach ja, richtig, an die Unabhängigkeit der Ukraine. Das ukrainische Volk stimmte in einem Referendum für die Unabhängigkeit von Moskau. Und sobald Janukowitsch hinfort war und die ukrainischen rüstungsrelevanten Exporte an Russland wegfielen, beklagte Elsässer schon wieder eine Nazi-Verschwörung, wie auch zig andere kremlfreundliche Medien. Das ist 1:1 aus dem Kreml-Playbook. Für Russland, ja, für Russland ist der Hauptfeind immer weiß und deutsch-britisch stämmig. Seit Alexander Nevsky vor Jahrhunderten den Deutschritterorden und die Schweden abwehrte, die Nazis waren weiße, die anglo-amerikanische Oberschicht ist deutsch-britische Abstammung. Putin sprach deshalb bei seinem Ukraine-Krieg von einer Entnazifizierung. Eine typisch Moskauer Art von Entnazifizierung fand ja auch auf russisch besetzten Gebieten Deutschlands statt, die DDR. Die Untertanen waren fortan sozialistische Wesen innerhalb einer internationalen Bruderschaft. Für Elsässer ging generell die Entdeutschung in der DDR nicht weit genug. Also immer dann, wenn das geheiligte Russland auch nur einen einzigen Quadratmeter Boden zu verlieren droht, ist Elsässer zur Stelle und propagandiert. So war es auch, als die Tschetschenen endlich unabhängig werden wollten, Russlands Panzer rollten und Elsässer betonte, dass keine Tränen zu weinen seien. Als die DDR kaputt ging und Moskau die Kontrolle über das Territorium verlor, war das Geheul groß bei Jürgen Elsässer und seiner Ersatz-Rosa Luxemburg, Sarah Wagenknecht. In dem zweiten Aufsatz des Buchs »Wenn das der Führer hätte erleben dürfen«, ein sarkastischer Titel übrigens, spricht Elsässer von der verpassten Chance nach 1945, Deutschland zu zerstückeln und zu demilitarisieren. Zitat, wäre es nicht zum Kalten Krieg und zur Bipolarität gekommen, wäre Deutschland viel gründlicher aufgeteilt worden. Die Strategie der Zerstückelung Deutschlands war Ausdruck der weltweiten antifaschistischen Allianz, das Buhlen um die deutsche Einheit, Resultat ihres Zerfalls. Zitat Ende. Die Teilung Deutschlands in Ost und West war dann für ihn leider nicht mehr als ein glücklicher Zufall. Er wollte mehr. Die Wiedervereinigung galt für ihn übrigens als Annexion. Elsässer zieht sich Haltungen an und aus wie Hemden. Der Trump-Fan der ersten Stunde schrieb unmittelbar nach dem Luftangriff der USA auf syrische Stellungen: Fuck Trump, der Typ ist irre geworden. Als die AfD nach Beginn des Ukraine-Krieges nicht spurte wie gewünscht, sondern die Invasion ablehnte, kam es wie erwartet zu einem Wortschwall, dass die AfD doch keine echte Opposition sei, sondern sich auf die falsche Seite stelle. Tja, bei den USA handelt es sich genauso wie bei der EU und Russland um Imperien nach römischem Vorbild. Auch China war trotz neuer sozialistischer Fassade ein mittelalterliches Regime mit de facto Leibeigenschaft. Wenn man die USA ablehnt, muss man mit gleichen Maßstäben auch Russland ablehnen. Nicht nur, weil es sich bei beiden um Neuauflagen des römischen Imperialismus handelt, sondern weil die beiden auch gemeinsam heimlich an der Spitze kooperierten und koordinieren können. Ist Elsässer nie der Geistesblitz gekommen, dass die Supermächte sich gegenseitig brauchen? Dass die NATO schlaff geworden wäre ohne ein Erstarken der Russen? Dass den Russen zwischen 1991 und 2014 jede denkbare Hilfestellung gewährt wurde? Der Standardaktivismus, den Elsässer seinem Publikum auftischt, ist bestenfalls eine Sackgasse und impotentes Sammelbecken, schlimmstenfalls eine gemeine Falle. Russland will die Ukraine erobern, einfach weil es im russischen Interesse ist. Aus genau den Motiven will Russland auch Deutschland erobern und russifizieren. Das Letzte, was Russland anstrebt, sind eigenständige Reiche in Europa, die auch noch Atomwaffen basteln. Man sieht ja, wie schnell Elsässer Patrioten abserviert, sobald sie nicht mehr den Zweck erfüllen, Russenstoß nachzuplappern. Tja, überlegen wir mal kurz, was wäre, wenn Deutschland seine Unabhängigkeit erklären würde? Würde man an uns angreifen? Die polnische Führung wollte 2010 tatsächlich unabhängig werden nach so langer Zeit, unabhängig von Brüssel, von Washington und von Moskau. Was passierte? Ein ominöser Flugzeugabsturz, groteske Ermittlungen der Russen und die NATO-Länder hielten still. Unabhängigkeit scheint verboten zu sein. Das war dieser Smolensk-Vorfall, gibt's ein gutes Buch von Jürgen Roth. Wenn der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky eines gelernt hat, dann ist es, dass man den NATO-Staaten nicht wirklich trauen kann. Die Ukraine wurde schon mehrfach an die Russen verraten und verkauft. Der angestrebte NATO-Beitritt bedeutet kein stupides Vertrauen in die Angloamerikaner, sondern soll ganz einfach dazu dienen, sich die Russen vom Hals zu halten. Hat es seinen Zweck erfüllt, würde die NATO ihn jederzeit fallen lassen oder ihn hintenrum den Russen ausliefern. Denn Unabhängigkeit scheint verboten zu sein. Würde Deutschland seine Unabhängigkeit erklären von Brüssel, von Washington, Paris und London und würde man sich nicht länger gebunden sehen an die auferlegten Begrenzungen, also Atomwaffenverbot und so weiter, stünden wohl sehr bald französische Panzer im Ruhrgebiet und 25.000 Soldaten vom US Marine Corps würden wohl Berlin einnehmen. Die Franzosen waren nicht gerade in Wonne über die Brüderlichkeit bei der deutschen Wiedervereinigung. Getröstet waren die Franzosen dadurch, dass Deutschland die D-Mark aufgeben musste. Russland wollte eigentlich die DDR als pseudo-blockfreien Staat weiterführen. Eine Wiedervereinigung sollte es nur geben, im Gegenzug für absolute Wehrlosigkeit. Inzwischen haften wir auch für Schulden im Euroraum. Gerade diejenigen EU-Mitgliedstaaten mit den bedeutendsten Militärs, Frankreich und Britannien, sind alteingesessene Kolonialmächte, die ihre Ansprüche notfalls mit Gewalt durchsetzen. Diejenigen in der westlichen Politik, die sich öffentlich auf die Seite von Zelensky stellen, hofften wohl insgeheim zuvor, dass er von einem russisch orchestrierten Staatsstreich hinweggefegt wird, sodass man immer mehr handeln kann mit dem Mafia-KGB-Regime von Moskau. Falls eine Art Zelensky in Deutschland Kanzler wäre und auf Unabhängigkeit pochen würde, ohne sich an irgendeine Supermacht zu binden, dann kämen wohl die Angloamerikaner, die Franzosen und Russland zugleich mit ihren Panzern und Raketen und teilten sich Deutschland untereinander auf. Tja, und es wird aber keinen deutschen Zelensky geben. Es gibt ja an sich keine richtigen neuen politischen Projekte von Belang. Also wir haben da jetzt so als Platzhalter so die AfD. Das heißt, viele haben halt eben dann Hemmungen, richtige neue politische Projekte zu starten, weil man halt meint, man käme damit nicht sonderlich weit. Denn einige scheinen die AfD für alternativlos zu halten, weil sie halt ein bisschen größer ist und sich etabliert hat. Und andere neue Projekte würden ja dann sowieso scheitern, mangels Interesse. Also wird dann halt festgehalten an diesem Zombie-AfD und nichts geht vorwärts. Ab der Flüchtlingskrise 2015 ritt die AfD wie auf einem fliegenden Teppich. Sie hatte ein Alleinstellungsmerkmal, Relevanz und zudem die amerikanische neurechte Trendwelle im Rücken sowie die Aura des russischen Präsidenten Putin, der ein Rebranding des kaputten Reichs vollzogen hatte in Richtung neurömisch-christlichem Zarenpomp. Jetzt fliegt der Teppich aber nicht mehr, sondern die Partei sitzt in der Wüste fest. Trump ist nicht mehr, Corona brachte keinerlei Zugewinn an den Wahlurnen und nun zerschießt und zerbombt Putin auch noch die Ukraine, um das Land heim ins Reich zu holen. Wir hatten immer betont, dass die ekelhafte Kreml-Kriecherei der AfD identisch war zu den Aktivitäten der alteingesessenen Parteien bis 2014 und teils darüber hinaus. Die alteingesessenen Parteien verurteilten dann die Invasion und hoffen inständig auf das Ende von Putin, einen Pseudo-Machtwechsel in Russland und auf die Wiederaufnahme von Geschäften. Die AfD scheint auch diesen Kurs von den alteingesessenen Parteien abzukopieren. Die Hardliner in der Partei und der Wählerschaft betrachten Putin vielleicht als eine solide 4,0 auf der Hitler-Skala im Kampf gegen die Windmühlen von Zion, aber eine solche AfD würde wohl bald an der 5%-Hürde kratzen und sich Gedanken machen müssen über ein Parteiverbot, wenn die Russenkontakte und die Pro-Putin-Haltung dann doch zu krass sind. In Berlin versucht sich die junge Alternative, die AfD-Parteijugend, Spenden für die Ukraine zu sammeln in der deutsch-russischen Community. Vadim Derksen, Sprecher der JA, meint, die Putin-freundliche Linie seiner Partei sei nun vorbei. Wohlgemerkt, die Putin-freundliche Linie. Er sagte nicht Russland-freundliche Linie. Die Supermacht wird beherrscht von KGB-Granten und die tatsächliche Kommandostruktur ist ein Geheimnis. Selbstverständlich könnte Putin benutzt werden als Gesicht der Invasion und abgesägt werden, sobald es taktisch klug ist. Dann könnte der Kreml die Schuld auf Putin abladen, der an einem Herzinfarkt oder Krebs stirbt und mit einem neuen Gesicht die internationalen Beziehungen wieder aufnehmen. Vielleicht ahnen die einschlägigen AfD-Leute ein solches Szenario, distanzieren sich von Putin und warten auf die Gelegenheit, wenn er weg vom Fenster ist. Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin ist entsetzt. Es hieß, wie weit will sich die AfD noch vor den Kriegshetzern erniedrigen? Im Unterschied zur weitgehenden Kapitulation der AfD vor der NATO-Kriegshetze bleibt Kompakt stabil. Wie alle Altparteien erhoben sich auch die AfD-Abgeordneten gestern brav von ihren Sitzen und spendeten Melnik Beifall. Erbärmlich, heißt es hier. Also trennen sich die Wege von AfD und beziehungsweise rechter Szene und der Kompakt. Also ohne Trump, ohne AfD, ohne rechte Szene, was bleibt dann der Kompakt noch übrig? Es wieder mit den Linken zu versuchen, mal wieder mal Rufe nach einer Querfront? Hauptsache Russland abschirmen mit einer Pseudo-Antikriegsbewegung? Putin hat nun angekündigt, dass 16.000 Muslime für Russland in der Ukraine kämpfen werden, also in Osteuropa, nur wenige Autostunden von Deutschland entfernt. Selbst richtig gehende Neonazis müssen sich nun fragen, ob Putin ihnen wirklich helfen will, sich zu befreien von den Windmühlen von Zion, oder ob er einfach Deutschland einnehmen und gründlich russifizieren will. Die rechte Szene ist sowieso seit jeher infiltriert durch diverse ausländische Geheimdienste, und bisher wurde noch nicht das Potenzial eingesetzt, um die entscheidenden Influencer aus dem Verkehr zu ziehen. Angesichts der Invasion scheint es einigen zu heiß zu werden. Elsässer zumindest bleibt stur. Er war es ja schon vor Jahrzehnten bei den kommunistischen Gruppen gewohnt, Moskaus Haltung einzunehmen. Damals war aber der Krieg weit weg in Vietnam und nicht vor unserer Haustür. Beziehungsweise der die Post-Vietnam-Ära. Ich empfehle die Lektüre des Kapitels Die Dresden-Lügen von Jürgen Elsässers Buch Wenn das der Führer hätte erleben dürfen, Konkret Verlag 1995. Darin rechtfertigt er ausführlich die Bombenkampagne vom britischen Bomberkommandanten Harris Keine Spur Mitgefühl für die Toten, nichts eises Kälte. Stattdessen meinte Elsässer, man kann Harris nicht zum Vorwurf machen, dass die Deutschen sich nicht einmal im Bombenhagel von ihrem Führer trennen wollten. Das britische Bomber Command, zitierte Elsässer, Harris habe schließlich die Möglichkeit geliefert, Russland rechtzeitig zu unterstützen. Zitat: Im Februar werden wir einen Toast auf Sir Arthur Harris ausbringen, dessen Luftflotte den sowjetischen Panzern ihren Vormarsch nach Berlin freibombte. Und am 8. Mai würden wir uns gerne von Spezialisten des Mossad zeigen lassen, wie man deutsche Tornados sprengt, just in case. Zitat Ende. Harris unterstützte maßgeblich die Entwicklung eines geplanten Feuersturms. Also in der ersten Welle wurden neben Spreng- und Brandbomben vor allem große Luftminen, Wohnblockknacker abgeworfen, die die Dächer abdeckten, Fenster zerstörten, um diesen Kamineffekt zu verstärken. In einer zweiten Welle wurden Brandbomben abgeworfen, die in kürzester Zeit einen Flächenbrand, einen richtigen Feuersturm entstehen ließen. Zivilbevölkerung war das Ziel, Infrastruktur der Stadt war das primäre Ziel. Man wollte die Moral und den Widerstandswillen der deutschen Bevölkerung brechen. In seiner Dresdner Rede vom 17.01.2017 sprach Björn Höcke von der AfD auch über die Bombardierung der Stadt. Er sagte, er stamme mütterlicher und väterlicherseits aus einer vertriebenen Familie. Jada, jada, jada. Ihm wurde halt schon eingetrichtert, was damals in Dresden passierte. Und so weiter und so weiter. Ist er sich bewusst, dass Wladimir Putin aus einer Familie kommt, die bei der brutalen Belagerung der Stadt Leningrad durch die Nazis fast ums Leben gekommen ist? Ist er sich bewusst, dass trotz der geheuchelten deutschen Freundschaft Putin und viele andere Russen seiner Generation Deutschland hassen und endgültig erobern und erniedrigen wollen? In seinem Buch »Wenn das der Führer hätte erleben dürfen«, Konkret Verlag 1995, erklärte Elsässer noch explizit, dass SED und CIA recht hatten, Zeitungen und Verlage im Nachkriegsdeutschland einer strengen Zensur zu unterwerfen, denn der Piper Verlag hatte es in den 1990er Jahren gewagt, ein Buch zu veröffentlichen, in dem die Morde an Volksdeutschen und Internierungen von Deutschen nach 1945 heftig kritisiert wurden. Elsässer hatte wieder mal keine Tränen übrig für diese Deutschen, sondern forderte noch in den 1990er Jahren eine strenge Medienzensur. Die internationale Staatenwelt hätte laut Elsässer einen großen Fehler gemacht, das deutsche Volk irgendwann aus der Beaufsichtigung zu entlassen und den Deutschen Demokratie zu gestatten. Mitgefühl gibt es bei Jürgen Elsässer anscheinend nur für sich selbst und für diejenigen, die dem Kreml genehm sind. Für unterdrückte russische Bürger und Journalisten aus Putins Diktatur gibt es keine Tränen, aber wehe, wer das Kompaktmagazin Gegenwind erhält, dann ist das Geheule groß und die größten Verschwörungen gegen das eigene Blatt werden herbeifantasiert. Es gab ja schon mal ein Buch zusammen mit Jürgen Elsässer und Sarah Wagenknecht. Elsässer spricht immer noch hier über, wie nannte er es, ich glaube, Stalins schönste Tochter und so. Und Wagenknecht hat ja dann, Wagenknecht hatte lang und breit erzählt, da kommt es nicht zu einem Krieg. Und dann kam es zu dem Krieg und dann meinte sie ganz kleinlaut, ja, das hatte sie sich jetzt nicht vorgestellt, damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Und sie verlagerte dann also ihre Propagandalinie auf halt die nächsthinteren Schützengraben, bildlich gesprochen, und meinte dann, ja, man müsse jetzt halt einfach mit den Russen verhandeln und es gäbe keinen anderen Weg und man müsse halt irgendwie dann die russischen Forderungen akzeptieren. Und man solle doch bitte, bitte nicht rüsten gegen Russland. Und jetzt ist das große Vorbild für Sarah Wagenknecht anscheinend Rosa Luxemburg und ich habe mir die Frau auch nochmal richtig genau angeguckt. Und der Lebenslauf zeigt halt einfach das massive Problem, das viele Leute haben, nämlich, dass halt ihre Bildung einfach nicht mal ansatzweise ausreicht, um wichtige Dinge einzuschätzen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Ich meine, damals, als Rosa Luxemburg noch veröffentlicht hatte, da war das Problem ja super, super schlimm. Das heißt, die Bibliotheken waren zensiert, die Universitäten waren zensiert. Du hattest gar nicht Zugriff auf so viel relevante Literatur, denn es gibt ja relativ wenige Bücher, die richtig, richtig gut sind und wirklich viel verraten über die Methoden und Techniken der Großmächte und die Geheimnisse der Großmächte und die Geheimdienste der Großmächte und so weiter und so fort. Das heißt, diese Rosa Luxemburg, die war immer schon ein schlauer Kopf. Das war schon als Kind irgendwie klar, dass die halt sehr viel Grips hat in der Birne. Und wäre sie jetzt in die Medizin gegangen, hätte sie wahrscheinlich Berge versetzen können, weil halt eben dann, also je weiter man dann ins 20. Jahrhundert kam, da kamen ja die ganzen Durchbrüche und da wurden dann viele, viele nützliche Dinge entworfen. Also in der Naturwissenschaft hätte Rosa Luxemburg echt einiges reißen können. Stattdessen war ihr Interesse halt einfach bei dem Thema der Großmächte und der Ausbeutung und den Imperialisten. Also das heißt, es war natürlich schon ein gesunder Instinkt. Sie wollte verstehen, wie die Imperien funktionieren und warum die Leute so unterdrückt sind und wie man es ändern kann. So, jetzt hat sie dann studiert. Sie war ja so ein bisschen begütert aus einem privilegierten Hintergrund. Aber ihr fehlte es halt einfach an allen Ecken und Enden, was Bildung anbetraf. Und die ihr vorliegende Literatur, die war einfach nicht gut genug. Und deswegen wirkte auf sie anscheinend die sozialistische Literatur, wirkte dann total beeindruckend, ja, obwohl die sozialistische Literatur eigentlich Dreck war. Also wenn du nur Bücher gewohnt bist, die halt zensiert waren und obrigkeitshörig waren, dann war das natürlich ein frischer Wind, ja, diese rebellische Literatur und Karl Marx und diese beißende Kritik und so. Und auch diese Zukunftsentwürfe, die Utopien, wie eine tolle Gesellschaft aussehen würde und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, die sozialistischen Bücher waren ziemlicher Mist und einige Autoren, wie unter anderem Karl Marx, die hatten ja auch keine richtige Ahnung. Also Marx hatte keine richtige Ahnung von, Karl Marx hatte keine richtige Ahnung von Wirtschaft und er hatte selber nie richtig gearbeitet. Er konnte nicht mal seinen Autorenverpflichtungen wirklich nachkommen. Marx hat ja überall für Streit gesorgt, wo auch immer er gearbeitet hat. Also er ging dann von einer Gruppe zur anderen, von einer Zeitung zur anderen, hat immer für Streit und Chaos gesorgt, also immer viel sabotiert, seine Persönlichkeitsstruktur war total kaputt und er hatte auch keine wirklichen besonderen Ideen. Er konnte halt einfach nur den damaligen Zustand beschreiben. Der Imperialismus war mies, die Ausbeutung war mies und dieser frühe Kapitalismus war eben dann auch mies, weil halt eben dann die Bauern halt mehr und mehr in die Städte kamen und mussten dann unter übelsten Bedingungen in den Fabriken arbeiten und die Fabrikbesitzer waren halt begütert und die hatten halt die ganze Kontrolle in ihren Händen. Und wenn ein Arbeiter sich beschwert hatte, hat man ihn ausgetauscht gegen den anderen Arbeiter, weil der wollte halt mehr verdienen als Bauer. Mehr hat Karl Marx eigentlich nicht geleistet. Dieses andere Rumgestusse von wegen, ja, wie sollte ein Arbeiter eigentlich kompensiert werden? Das ist eine ziemliche Phantomdiskussion, die an der Realität vorbeigeht. Also da wurde ja dann ausgeholt von wegen, ja, aber wenn jetzt so ein Arbeiter, wenn der in der Fabrik irgendwelche, was war es, Leinwandstoff macht oder Röcke oder sowas, wie viel steht ihm dann zu für seine Arbeit? Wenn dann diese Röcke oder Leinwandstoff, wenn das dann verkauft wird und jemand anders kauft sich damit dann irgendwie Tische und die Tische wurden von jemandem hergestellt, wie viel Meter Stoff ist ein Tisch wert und lauter so ein Krempel. Ja, und in der Praxis, selbst da, wo die Regulierung jetzt nicht so schlimm war oder in Amerika, wo der Staat halt einfach oftmals zu weit weg war, in Amerika, da wurde halt einfach gehandelt. Da hieß es halt eben dann, okay, wir diskutieren jetzt über einen Preis, Angebot und Nachfrage. Okay, ich habe hier was geschaffen. Wir tauschen es gegen Geld oder gegen irgendwas anderes. Okay, Deal oder No Deal. Und Marx hat dann rumgeeiert. Und das ist halt nach heutigen Maßstäben absolut wertlos. Jeder Depp konnte doch damals sehen oder jetzt auch im Nachhinein verstehen, dass das halt total ausbeuterisch war und der Adel war mies und der Frühkapitalismus war mies und es war alles mies. Ach nee. Dafür sollen wir jetzt Karl Marx noch abfeiern? Wir sollen jetzt irgendwie Karl Marx' Schriften heute hernehmen im 21. Jahrhundert? So ein Typ, der da gelebt hat vor ewigen Zeiten und der nie richtig gearbeitet hatte? Was soll das? Und dementsprechend ist halt leider das Lebenswerk von Rosa, also das akademische Lebenswerk von Rosa Luxemburg, halt eben auch ziemlich wertlos. Also wenn du jetzt schaust, was sie da gemacht hat über Imperien und über Wirtschaft, das ist für die Tonne. Ja, Ausbeutung ist mies. Klar, können wir jetzt bitte fortfahren. Und dann hat sie dann irgendwie halt versucht, irgendwie dann Marx zu verarbeiten und die Widersprüche von Marx irgendwie aufzudröseln und halt die Unzulänglichkeiten von Marx irgendwie aufzudröseln und so. Hat sie dabei irgendeine neue Antwort gefunden? Nein. Und es ist halt einfach, sie war damals, ja, Rosa Luxemburg war damals einfach super stark eingeschränkt, weil sie hatte keine richtige Literatur, also keine unzensierte Literatur zur Verfügung. Und sie hat sich dementsprechend halt auch übernommen. Also sie war halt so eine Akademikerin, ja, noch ein Studium, dann Lehrstuhl, dann bei irgendeiner Zeitung und so, viel Aktivismus. Das war einfach für ihre Verhältnisse, das war alles zu hoch. Sie war da einfach völlig überfordert und deswegen sind ihre Schriften halt heute auch so nutzlos. Und sie hatte sich damals reinziehen lassen in Aktivismus. Und dieser Aktivismus, also der sozialistische, der war halt gründlich infiltriert von verschiedenen Geheimdiensten, Geheimpolizeien, von den Preußen, von den Briten, von den russischen Zaren. Da waren überall Agenten mit drin. Und es wirkte sich halt auf das Schlüsselpersonal aus und es wirkte sich halt auch auf die Schriften aus. Und es war halt einfach dann irgendwann gefährlich, wenn halt Rosa Luxemburg dann rummachte mit halt richtigen Revolutionsbewegungen. Die wusste doch gar nicht, was für Aussichten das hat und wie gefährlich das war. Und dann wollte sie erst die große Revolution. Die SPD, die ja unterwandert war, unter anderem von den preußischen Geheimdiensten, die SPD machte einen auf friedfertig und die SPD wollte halt langsamen Fortschritt und jetzt nicht den großen Revolutionskampf. Und da war sie bitter, bitter beleidigt. Ich meine, es war schon so, dass halt die Geheimdienste halt eben dann ihre Leute hatten in der SPD. Aber sie war halt eine totale blauäugige Theoretikerin, die halt dann von der Revolution träumte. Und dann kam es zum Ersten Weltkrieg. Und dann propagierte sie, ach, kein Krieg, keine Mobilisierung, keine Kriegskredite und so. Was hätten wir denn machen sollen in Deutschland? Uns überrollen lassen? Also dieser amateurhafte Vulgärpazifismus, das war alles, was sie dann voranbringen konnte. Und nach dem Ersten Weltkrieg, dann wurde sie dann plötzlich wieder militant, weil dann war nämlich die Chance da im geschwächten Deutschland, man könnte ja hier eine Kommunistenrevolution machen und dort eine Kommunistenrevolution machen. Das war viel zu gefährlich und viel zu krass und abgehoben. Aber da propagierte sie dann gewalttätige Slogans. Oh, wer sich denn der sozialistischen Bewegung in den Weg stellt, der wird dann mit zerbrochenen Gliedern im Dreck liegen. Sie wollte den Kampf, sie hat ihn dann leider bekommen und ihr wurde dann der Schädel zertrümmert und sie bekam eine Kugel in den Kopf gejagt und wurde im Dreck liegen lassen. Was hätte diese Frau alles machen können, wenn sie halt bessere Informationen zur Verfügung gehabt hätte, wenn sie besser hätte forschen können oder wenn sie im naturwissenschaftlichen Bereich gearbeitet hätte? Welche Krankheiten hätte sie heilen können? Welche Kindersterblichkeiten hätte sie reduzieren können? Aber nee, sie musste ja unbedingt Aktivistin werden. Und wie so viele Aktivisten wurde sie verheizt. Schädel eingeschlagen, Kugel im Kopf, im Dreck gelegen. Ja, und sie ahnte schon noch, dass halt da eine Diktatur entsteht in Russland. Und sie wollte das nicht so starr sehen. Und deswegen bekam sie dann auch viel negative Publicity oder negativen Gegenwind. Sie bekam also im Nachhinein auch negativen Gegenwind in der DDR. Dann von dem Lenin-Stalin-System. Aber interessant, komischerweise ist sie dann so das große Vorbild für Sarah Wagenknecht. Und irgendwie Sarah Wagenknecht hat so eine ähnliche Frisur und ähnliche Kleidung und hat dann ihr Leben auch so strukturiert wie das Leben von Rosa Luxemburg. Dieses Studieren und dann noch mehr Studieren und dann halt kommunistischer Aktivismus. Und die wollen uns dann mit irgendwelchen uralten Texten dann erklären, wie die Welt zu funktionieren hatte. Und Sarah Wagenknecht meinte dann irgendwie, dieser Gedenkstein oder dieses Denkmal für die Opfer des Stalinismus, das sei eine Beleidigung und eine Provokation gegen Kommunisten. Und sie meinte, dieser Stalinismus war halt irgendwie notwendig. Und als der Stalinismus dann aufhörte, das war dann der Zerfall des Kommunismus. Also immer halt schön radikal, 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 als wäre sie auch nur annähernd in der Lage, das einzuschätzen. Ja, und sie hat ja so ein angenehmes Leben geführt und begütertes Leben geführt und so. Und andere sind verreckt. Im Ostblock, in der Sowjetzeit, auf verschiedenen Seiten. Die haben das ertragen müssen. Und die Sarah war dann begütert und konnte halt einfach nur labern. und Leute hören dir dann zu. Ich weiß nicht, einige Leute halt haben mir dann gemeint, ja, aber die ist doch echt kompetent und die ist doch echt dies und die ist doch echt das. Ich meine, da merkst du ja mal, dass halt auch andere Leute nichts lesen oder nichts Vernünftiges lesen, wenn sie wirklich meinen, Sarah Wagenknecht hätte was zu sagen. So, und jetzt, Putin mobilisiert 16.000 Muslime. 16.000 Muslime für den Krieg in der Ukraine. Also es war ja von Anfang an eine gewagte Kalkulation, da mit nur 200.000 Truppen zu kommen. Hätte es mindestens 500.000 Mann gebraucht, um die Ukraine einzunehmen. Ist ja so groß wie Frankreich ungefähr. Und jetzt sollen halt Freiwillige rankommen, also angeblich unbezahlte Freiwillige aus dem Nahen Osten. Muslime. Muslime kämpfen in Europa. Wegen Putin. Der Anteil von Muslimen an der russischen Bevölkerung liegt inzwischen bei bis zu 15%. Ja, und jetzt kommen dann irgendwie noch weitere Truppen, die da zusammengesammelt werden, und vielleicht kommen dann irgendwann sogar chinesische Truppen und chinesisches Equipment. Und das führt mich dann zu der Nord Stream Pipeline. Also ich habe dann letztens mal was gelesen hier. Das war dieses Loyal-Magazin. Das ist irgendwie das Magazin für halt die Bundeswehr-Reserve. Und da ging es dann hier in der Loyal-Ausgabe Nummer 1 von 2022, ging es eben dann um die Nord Stream Pipelines und dass die halt eine militärische Bedeutung hätten. Ich dachte mir nur so, warum habe ich da bislang noch nichts davon gehört? Was für eine militärische Bedeutung? Und da wurde halt dann so eine Studie genannt von den Autoren Gonchar, Ryschenko und Bogdan vom Zentrum für globale Studien. Es heißt halt eben dann, die Pipeline erlaubt es Russland, an der Pipeline und um diese herum Einrichtungen zu installieren, die für eine Unterwasserkriegsführung geeignet sind, ohne dass diese Manipulationen sofort auffallen. Also halt passive Sonarnetzwerke, Sensor-, Transmitternetze zur Kommunikation und so weiter. Und es beeinträchtigt halt eben dann das Meer bei Finnland, Schweden, Deutschland, Baltikum. Ich dachte mir dann so, das ist doch jetzt sicherlich keine neue Erkenntnis. Das wurde halt saumäßig wenig darüber gesprochen. Und dann gab es tatsächlich eine Sitzung, eine geheime Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags, kürzlich. Und dann wurde dann der Bundesnachrichtendienst dazu befragt. Wie es heißt, hat der aufgescheuchte Auslandsdienst das Thema auf dem Schirm, aber keine Erkenntnisse. Der grünen Außenpolitiker und designierte Parteichef Omid Noripur hatte die Geheimdienstkontrolleure auf die Spur gebracht. Beiläufig hatte er in der FAZ auf Berichte aufmerksam gemacht, wonach auf Turkstream, Gazproms Schwarzmeer-Pipeline von Südrussland in die Türkei, Spionagetechnologie montiert worden sei. Bei Nord Stream 2 wäre das eine Frage der Sicherheit Deutschlands, warnte der Grüne. Von Anfang an übrigens hatten Marineexperten auf das Risiko aufmerksam gemacht. Es wurde aber abgewunken, weil die Amerikaner ja nicht warnten und weil ja deutsche Firmen an der Pipeline beteiligt seien. Und man findet dann erstaunlich viel Material zu diesen Zusammenhängen. Also der Begriff heißt Seabed Warfare oder generell Underwater Warfare. Also das heißt, wir leben nicht mehr im Zeitalter, wo nur U-Boote rumgefahren werden, die halt langsam sind und schlecht manövriert werden können. Und die Sensoren von U-Booten haben keine hohe Reichweite, dieses Sonar und so weiter und so fort. Nee, sondern du hast jetzt dann einfach da mehr und mehr Sensoren, die halt fest installiert werden oder halt eben dann gelagert werden auf dem Meeresboden. Und du hast dann Passivsonar, du hast Kommunikationsstationen, du hast dann Möglichkeiten, dass halt Unterwasserdrohnen agieren und eben auch größere Unterwasserdrohnen die kleineren aufladen, also die Batterien wieder aufladen, und dann findet so ein Datenaustausch statt. Das heißt, die gesammelten Daten werden dann hochgeladen, neue Missionsparameter werden runtergeladen. Und dann fährt dieses Ding dann irgendwie autonom weiter oder teilautonom weiter. Das ist ein Riesending. Und da gab es dann zum Beispiel einen Report von 2016 von CSIS, also dieser wichtige Think Tank, Undersea Warfare in Northern Europe. Es gibt auch dann Vorträge von Fachleuten auf YouTube, also wo dann halt irgend so ein ehemaliger amerikanischer Marinekommandeur halt eben dann erzählt, wie sich halt die Unterwasserkriegsführung verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Wirklich sehr interessanter Vortrag. Also für Unterwasserkriegsführung wurde richtig viel Geld ausgegeben von den Russen. Ja, Russland kann ja nicht mit den Amerikanern mithalten bei der Marine, also bei offensiven Kapazitäten. Also setzt man den Fokus auf Area Denial, den Gegner ausbremsen und fernhalten. Und natürlich die Ostsee ist halt sehr wichtig und es braucht viel Hightech, vor allem bei unbemannten Drohnen im Wasser. Ja, der Wegfall der Produktion in der Ukraine war ja ein Riesenproblem, teilweise aufgewogen durch die Besatzung der Krim mit den wichtigen Werften, aber viele Teile stammen halt aus verschiedenen ukrainischen Industriekomplexen. China macht das auch im Meereswasser, um seinen Wirkungsbereich zu schützen. Traditionelle U-Boote sind langsam, laut, teuer und kompliziert, nicht sehr manövrierfähig. Also die Chinesen machen das ja sehr viel bei sich im Ozean, hier das alles abzusichern. Und diese chinesische Technik kann eben dann durchgereicht werden an die Russen für die Ostsee. Ja, ob das jetzt offiziell verkauft wird oder inoffiziell oder ob das einfach so gebaut wird und dann so heimlich geschmuggelt wird. Chinesische Technik vielleicht dann in der Ostsee. Also da gibt es dann bei den Russen dieses Directorate für Deep Sea Research. Sehr gut bezahlte Leute, sehr viel Geheimniskrämerei, weil das Thema halt so wichtig ist. Also man spart ja an den regulären Truppen. Ja, die müssen jetzt halt schlecht bezahlt mit schlechtem Essen und schlechten Offizieren kämpfen in der Ukraine mit alten Panzern, die ja dann geknackt werden von diesen Javelin-Raketen. Da hat man gespart, aber bei der Unterwasserkriegsführung, da hat man richtig Geld reingebuttert. Und viele haben ja schon gesagt, also viele haben ja gesagt, diese Pipelines haben eigentlich keinen richtigen wirtschaftlichen Nutzen, weder für Deutschland, Europa noch für die Russen. Also bleiben ja eigentlich nur militärische Zwecke. Und dann wurde er gefragt, warum hat man nicht diese Leitungen verlegt auf dem Land einfach so? Warum auf dem Meeresboden? Weil es gibt nämlich ein Problem auf dem Meeresboden. Es lagern auf dem Meeresboden hunderttausende Tonnen alter Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg und chemische Kampfstoffe, so wie Senfgas. Und wenn du da halt eben dann Pipelines baust oder Unterwasserkriegsführung machst oder sowas, dann könnten so Container aufgehen und wir haben dann halt ein Riesendesaster mit Senfgas. Also gab es Spiegelartikel, Deutschlandfunk und so weiter. Da warnte der litauische Präsident Valdas Adamkus. Also es das heißt dann, wenn das Zeug zufällig berührt wird, würde es die gesamte Baltische See aus dem Gleichgewicht bringen. Sein Rat lautet daher, das Projekt zu beenden und die Landroute zu wählen. Das heißt, der Bau der Wasserstraße ist nicht ungefährlich, denn in der Ostsee liegen noch immer 300.000 Tonnen chemische Kampfstoffe, die nach dem Zweiten Weltkrieg versenkt wurden. Also verschiedene Regierungen haben das da versenkt, nicht nur die Sowjets. Fliegerbomben, Granaten, Artilleriegeschosse, ganze Container gefüllt mit Giftstoffen wie Arsen, Phosgen oder Senfgas. Aha. Die Wehrmacht hortete hunderttausende Tonnen Kampfstoffmunition, den Großteil davon verklappten die Alliierten nach Kriegsende im Meer. Wo genau ist bis heute unklar. Die Fahndung nach dem Gift ähnelt einem gigantischen Puzzle. Dann ein gewisser Jan Savelkölz arbeitet bei einer belgischen Firma, die sich auf die Beseitigung von Munition im Meer spezialisiert hat. Er zeigte, wie die Schutzkappen der Bomben mit der Zeit im salzigen Meerwasser korrodieren. Einige der Chemiewaffen könnten bald anfangen zu lecken. Allein in der Ostsee liegen 1,6 Milliarden Tonnen an Munition. In der Nordsee sind es 1,3 Milliarden Tonnen. Ups. Tja, und ich habe mir da nochmal Gerhard Schröder genauer angeguckt, ja. Und ich habe dann alle möglichen Bücher aus meinem Regal gezogen von Jürgen Roth. Der hat ja viel geforscht zu Lebzeiten. Zu Schröder, zu den Russen, Gazprom, also diversen Westeliten, der war also wirklich sehr, sehr gut in dem, was er gemacht hat. Über die Russenmafia und Verbindungen zu Geheimdiensten und so weiter und so fort. Und und jetzt versucht ja Gerhard Schröder zu vermitteln bei dem Krieg. Und jetzt ist halt eben dann die Frage, wie viel hat er mitzuverantworten? Genauso wie Angela Merkel. Wer hat da die Linie vorgegeben, wie man mit den Russen umgehen soll? Und es sind so ein paar Dinge auffällig bei Schröders Leben. Also er machte dann 1966 sein Abitur, begann dann das Studium an der Georg-August-Universität Göttingen. Rechtswissenschaften. Und dann machte er große Karriere. Und es ist ja eben dann wichtig, auf welche Uni du gehst. Und wenn du da halt Verbindungen knüpfst und gute Noten hast, dann bist du in gewissen Seilschaften drin. Und die vermitteln dich dann weiter. Und diese Universität geht ja zurück auf den britischen König George II. Der war gleichzeitig von Braunschweig, Lüneburg bzw. Hannover. Und der Adel hatte ja frühzeitig die linken Bewegungen infiltriert und die Aufklärungsbewegung infiltriert. Und man hat eben, also der Adel hatte eben dann diese, der Adel hatte diese große Transformation eben geleitet. Weg von der klassischen sichtbaren Adelsherrschaft hin in das neue Zeitalter der Aufklärung und auch des Sozialismus. Und diese beiden Bewegungen waren unter Kontrolle adeliger Geheimdienste. Das ist, was die Leute überhaupt nicht verstehen, weil es halt ihnen nicht so aufs Brot geschmiert wurde bisher. Es hat mich ja fast 20 Jahre gedauert, darauf zu kommen. Aber man sieht halt, ja, das heißt, die Imperien wussten, es geht so nicht weiter wie bisher. Man verzichtet da auf zu viel Potenzial, die Technologie macht Fortschritte. Man braucht nicht mehr die ganzen Bürger auf dem Acker stehen haben, sondern man will gewisse Bürger halt eben dann an die Universitäten stecken, in die Schulen stecken, in die Industrie stecken, damit halt einfach dann die neuen Güter hergestellt werden für die Zukunft des Empires. Ja, wer mehr Wissenschaftler hat, der gewinnt. Und das sehen wir jetzt auch in der Kriegsführung. Die Amerikaner haben mehr Industrie, die Amerikaner haben die bessere Technik und es entscheidet Technologie, wer die Hosen anhat. Und man, und der Adel schuf dann eben auch, gleichzeitig die Royal Society, also die Wissenschaftsgemeinschaft und diverse Ableger. Und parallel zu der Royal Society schuf man das moderne britische Freimaurertum. Also es war dann 1717, man hatte das nicht wirklich neu erfunden oder so, sondern man hat das einfach neu konstituiert. Und das war dann parallel, also das war mir bis vor Jahren auch nicht bekannt, dass halt einfach bei den Freimaurern sehr, sehr starker Fokus ist auf Wissenschaft und dass das wirklich parallel so entwickelt wurde. Und gleichzeitig wurde ja das Freimaurertum auch verwendet, um diese Transformation zu machen in das Zeitalter der Aufklärung. Und so viele wichtige Figuren, Ikonen der Aufklärung, ja, Dichter und Denker und Künstler und Autoren und so, viele von diesen Aufklärern wurden eiskalt bezahlt vom Adel. Und deswegen ist halt natürlich dann die große Skepsis angebracht. Was für eine Aufklärung war das? War das wirklich das Ende der Adelsherrschaft? Oder hat der Adel einfach die Imperien transformiert in die neue Zeit? Also vor allem das britische Kolonialreich, die USA und so weiter. Und aus diesen, ja, Aufklärungskreisen, also gesteuerten Aufklärungskreisen, aus diesen gesteuerten Sozialistenkreisen und so, aus dem Umfeld kam Gerhard Schröder hoch. Ja, das heißt, normalerweise wichtige Leute werden ja meistens rekrutiert aus Familien, die schon seit 2-3 Generationen für das Empire arbeiten. Manchmal rekrutiert man neue Leute, die einfach ambitioniert sind. Das heißt, sie kommen aus einfachen Verhältnissen, wollen groß rauskommen und kriegen halt dann Hilfe vom Empire. Schröder studierte also an der Universität, die zurückgeht auf den britischen König, der eigentlich aus Hannover stammte. Und dann machte Schröder ein Referendariat am Landgericht Hannover, also dem Ursprung der britischen Könige ab 1714. Dann zweites Staatsexamen, wurde als Rechtsanwalt am Landgericht Hannover zugelassen. Er arbeitete zunächst als angestellter Rechtsanwalt und dann als Sozius der Anwaltskanzlei Holtfort in Hannover. Und dieser Werner Holtfort ist wirklich eine interessante Figur. Also er war unter anderem Mitglied des Bundesvorstands der Humanistischen Union. Und diese Humanistische Union, gab dann so eine Erklärung ab im Jahr 2000. Eine Erklärung zum Sexualstrafrecht. Also es geht ja halt um Recht in diesen linken Anwaltskreisen. Es geht um Recht, aber es geht auch um Gesellschaft und Kultur. Also man möchte halt die Gesellschaft transformieren und verändern und so weiter. Und dann gab dann diese Lobbygruppe, wo dieser Werner Holtfort drin war, für den ja Schröder als Anwalt arbeitete, gab diese Organisation da eine Erklärung ab. Im Jahr 2000 zum Sexualstrafrecht. Angesichts der absolut und relativ außerordentlich raren Fälle sexueller Gewalthandlungen wurde auch gegen eine kreuzzugartige Kampagne gegen pädophile Position bezogen. Und das war halt auch damals sehr, sehr haarig. Im Jahr 2004 sah sich dann diese Humanistische Union zu einer Distanzierung veranlasst von der sogenannten Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität. Das ist auch eine Gruppe, die dann so die Ideen vorgegeben hatte. Sie gilt als Nachfolge der 1979 gegründeten und 1983 aufgelösten Deutschen Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie. Also wurde bezeichnet als Kaderorganisation der Pädophiliebewegung. Ich meine, stellen Sie sich mal diesen Dinner-Talk vor, ja, oder hier in einem Restaurant, wenn dann so Leute sich unterhalten, ja, was machen Sie denn beruflich? Ach ja, so Arbeit an der Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie und so, ne? Der Verein baute binnen kurzer Zeit eine Vielzahl von Kontakten in die Öffentlichkeit auf, zu den Jungdemokraten und der FDP, den Grünen, der Gesellschaft zur Förderung sozialwissenschaftlicher Sexualforschung unter der Präsidentschaft des Sexualpädagogen Helmut Kentler, der TAZ sowie der Humanistischen Union. Unter anderem wird in einem Positionspapier gegen die Strafbarkeit einvernehmlicher sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern argumentiert. Mhm. In Holtforts Kanzlei absolvierte der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder sein Rechtsreferendariat. Holtfort war dann auch Mitglied des Niedersächsischen Landtags. Holtfort war 1985 Mitbegründer der Adolf Freiherr von Knigge Gesellschaft in Hannover. Knigge war auf dem Papier ja Mitglied des, also Knigge war ja, Knigge war Mitglied des Illuminatenordens. Und der Illuminatenorden tarnte sich ja als aufklärerische Organisation, das heißt neue Rechte und wir transformieren die Gesellschaft, Freiheit und keine klassische Herrschaft mehr und so. Aber die wichtigsten Mitglieder des Illuminatenordens waren Adlige aus den Reihen der Welfen, Wettiner und Reginare, also speziell aus Hessen, den hessischen Linien, Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel, Braunschweig, Lüneburg und so weiter, also wieder diese Hannoveraner Linie. Also das ist schon ziemlich durchsichtig, meine Damen und Herren. Ja, das heißt, das ist halt eben diese Pseudo-Aufklärung. Und dahinter verbargen sich halt eben dann diese adeligen Machtinteressen, also so britisches Kolonialreich vor allem und britische Geheimdienste. Aber das ist anscheinend hier für diese Anwälte zu hoch gewesen. Sondern man betrachtete sich halt eben dann halt als hier im Kult der Aufklärung. Und es gilt ja heute noch leider bei vielen Akademikern und Wissenschaftlern. Das heißt, die sind dann ja so hin und weg, wenn sie dann in der Freimaurerloge aufgenommen werden und halten sich dann für was unglaublich Besonderes. Und sind natürlich dann als Wissenschaftler in einer Gemeinschaft von anderen Freimaurern und Leuten aus der Royal Society und aus anderen Ablegern der Wissenschaftsgemeinschaft Royal Society. Ja, das heißt, das ist so diese Bruderschaft, dieser Kult. Und man hält sich dann für die Speerspitze von allem eigentlich. Und das ist halt eben dann ein Problem, wenn dann solche Machtkreise dahinter stehen. Holtforts Nachlass wird von der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover verwaltet. Und der Typ war ja fest in der Hand der Welfen des Adels. Leibniz war ja voll eingebunden. Das britische brutale Kolonialreich schmückte sich mit dem aufklärerischen Freimaurertum und so, aber man kontrollierte parallel die Wissenschaft halt und man hat zwar dann auch in Amerika dann irgendwann so den Sklavenhandel aufgehört und so weiter und ein paar Veränderungen bewirkt, aber noch Leopold II. Von Belgien, ja, aus der Linie Sachsen, Coburg und Gotha, um das Jahr 1900 herum, brachte 10 Millionen Menschen im Kongo um die Ecke und wäre damit fast davon gekommen, fast wäre das nicht so groß bekannt geworden. 1979 war Holt Ford Gründer und erster Vorsitzender des sogenannten Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins. Also nochmal, Schröder arbeitete für Holt Ford und Holt Ford war voll connected. Also, und dieses republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, der ist auch ziemlich interessant. Also vor allem die Gründungsmitglieder. Da gab es Rupert von Plotnitz, Mitglied des Hessischen Landtags, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, hessischer Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, hessischer Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten sowie stellvertretender Ministerpräsident und so weiter und so fort. Also, Rupert von Plotnitz, ein Adeliger, ist voll der Grüne. Ja, und gerade in Hessen verantwortlich dann für die Justiz, also da Hochburg des Adels. Und Plotnitz-Stockhammer ist der Name eines Adelsgeschlechts, das auf das Haus Wittelsbach zurückgeht. Aber eine Vorfahrin war Marie, Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Und da sind wir halt eben dann bei Welfen, Wettinen, Reginaren. Dann, bei diesem Anwälteverein gab es noch ein Gründungsmitglied, das hieß Fritz Sack. Sack ist Mitglied oder war Mitglied des Kuratoriums der Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität und Beirats der Humanistischen Union. Das hatten wir ja gerade angesprochen, wie sie sich dann Sexualität vorstellten und so. Gründungsmitglied Otto Schily sollte bekannt sein, aber was nicht so bekannt ist, sein Urgroßonkel war an der Revolution von 1848 beteiligt. Der Anwalt Viktor Schily. Ich meine, damals gab es ja Spione überall. Alles unterwandert. Schily war auch sehr nahe an Karl Marx. Und Karl Marx hatte ja einen geheiratet in den Adel von Westfalen. Und die hatten Verbindungen zum preußischen Innenministerium und zum britischen Adel. Go figure. Ja. Also das war die Situation. Und aus diesen Kreisen kommt halt eben dann Mr. Schröder. Also die meinten dann, sie verändern da die Welt zum Besseren und sie haben ja dieses Utopia vor Augen, dass sie damit erreichen wollen. Aber man darf das jetzt nicht so stringent nur als linkes Phänomen betrachten, sondern es ist generell ein Machtphänomen, es ist ein adeliges Phänomen und das ist ja seit tausenden, abertausenden Jahren des Imperialismus eigentlich genau gleich geblieben. Also ob man jetzt den Untertanen, den Leibeigenen, ob man denen jetzt die eine oder die andere Sexualmoral irgendwie aufdrängt, also entweder so streng wie früher, ja, sollst halt irgendwann heiraten, keinen Sex vor der Ehe und dann halt neue Untertanen heranzüchten. Und du sollst halt bloß keinen Spaß haben irgendwie mit anderen Leuten und mit Sex und so. Ob man das jetzt den Leuten aufdrängt oder ob man dann halt probiert hat, den Leuten das Gegenteil aufzudrängen. Also eine völlig übertriebene Sexualität, dann völlig verfrüht und das würde dann den tollen Bürger der Zukunft hervorbringen. Es geht halt immer von diesen einflussreichen Kreisen aus. Und so die sozialistische Bewegung, das war nichts Eigenes, ja, sondern das wurde halt alles infiltriert und übernommen von den althergebrachten Mächten. Deswegen waren real existierenden sozialistischen Staaten auch klassische Diktaturen. Ja, das heißt, die Bauern oder die Bauernarbeiterleibeigenschaft wurde eigentlich beibehalten. Man hat es bloß auf dem Papier ein bisschen anders gestaltet. Okay, das war's für die heutige Sendung. Sie finden uns auf recenter.com. Unser recenter.media, unsere eigene Medienplattform, und Sie finden uns unter shop.recenter.com. Dort finden Sie auch alles Mögliche für Zivilschutz. Das Thema wird jetzt auch immer wichtiger. Meine Frau meinte irgendwie zu mir, Sonja meinte letztens zu mir, sie hat irgendwas gesehen in der irgendeiner öffentlich-rechtlichen Show, so ein Infotainment-Programm und dann hieß es plötzlich, ja, Prepping, also der Zivilschutz ist ja jetzt irgendwie wichtig und das wurde ja total vernachlässigt, also sollen das die Leute jetzt machen? Also wer hat es denn vernachlässigt? Die Massenmedien, aber auch die alternativen Medien. Ja, das wurde ja so ein bisschen stiefmütterlich, immer so ein bisschen nebenher nebenher so gemacht. Und jetzt natürlich dann die Besorgnis groß. Du weißt nicht exakt, welche Eskalationsstufe als nächstes folgt. Ja, die Chinesen schalten sich dann ein, dann der ganze Boykott von chinesischer Produktion. Was macht dann mit den Jobs hier? Was ist mit Cyberattacken? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also, das heißt, ganz wichtig ist es halt einfach, die Nerven zu behalten und einfach kluge Entscheidungen zu treffen. Man hat es ja gesehen, oftmals hast du tatsächlich dann jahrelang Zeit, um gute Entscheidungen zu treffen, auch eine gefährliche Zone zu verlassen. Ja, das heißt, zu viele Leute wurden überrascht in der Ukraine. Die hätten eigentlich auch besser informiert werden müssen und denen wurde halt dann auch irgendwie das Falsche erzählt. Also es ist ja klar, die ukrainische Regierung wollte die Leute halten, man hatte da irgendwie hier so falsche Hoffnungen und so, aber zu viele waren halt zu krass überrascht und wollten im letzten Moment dann flüchten. Und dann durften die Männer nicht mehr flüchten und dann mussten die Leute dann mit dem Allernötigsten hier weggehen und die Ersparnisse waren auf der Bank und die waren dann teilweise nicht mehr so viel wert und man konnte sie nicht abheben. Die Existenz, was macht man dann berufsmäßig und so? Also man hat oftmals wirklich viel Zeit und viel Gelegenheiten, wenn man sich halt dementsprechend darüber informiert. Also machen wir jetzt natürlich dann auch mehr Content zum Thema Prepping. Wir machen auch mehr Content hier mit irgendwelchen Akademikern, die halt Relevantes gemacht hatten in den letzten Jahren. Und je mehr sie uns unterstützen natürlich, umso mehr können wir die Leute natürlich dann besser informieren, wie sie gute Entscheidungen treffen und auch ihr politisches Handeln da eben dann ausrichten. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Sie können uns selbstverständlich auch einfach spenden und so. Wir geben ja wirklich sehr viel Content kostenlos raus. Sie finden auch auf unserer Medienplattform recenter.media und auf unserem YouTube-Kanal ein komplettes Audiobuch von mir mit 8,5 Stunden Länge. Die tiefsten Geheimnisse, das Kartell der Supermächte, Band 1, Revolution. Wie diese Supermächte wirklich entstanden sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, welche gemeinsamen Wurzeln sie haben. Unglaublich wichtig in der heutigen Zeit. Also schauen Sie rein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.